Ja, was ist das, was du als nächstes Großes erwartest? Es gibt ja viele Sachen und ich finde es noch ganz geeignet, da diese Schachtel mit diesem wunderbaren Durcheinander hier. Und wenn wir da in die Welt schauen, könnte man fast meinen, es sieht auch ein bisschen so aus, oder? Und es gibt viele Sachen, die könnten uns auch ängstigen. Gerade jetzt in der Situation, wo wir drin sind. Aber die Frage ist wirklich ganz persönlich jetzt an jeden von euch. Was genau erwartest du als das nächste wirklich Große? Worauf hast du eigentlich deine Hoffnung gelegt, ist ja die Frage. Und ich möchte euch mitnehmen in diese Philipperstelle, Kapitel 3. Paulus schreibt hier, und er selber ist ja auch nicht gerade in angenehmsten Umständen. Er schreibt aus dem Gefängnis. Und da sagt er, wir dagegen sind Bürger des Himmels. Also wir, da meint er uns. Du, ich. Natürlich, einige von uns dürfen den roten Pass haben, oder? Und sind vielleicht ein bisschen stolz darauf, oder? Schweizer Bürger zu sein. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, wir sind immer Doppelbürger und die Bürgerschaft, die himmlische Bürgerschaft, die ist viel wichtiger. Und jetzt sagt er auch noch etwas Zusätzliches. Vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Das heißt, wir sind nicht nur einfach Bürger, haben den Pass oder das Billett, wie wir manchmal sagen, in den Himmel, sondern wir erwarten jemand von dort. Wir erwarten Jesus. Und wir haben ihn ja besungen, im Gebet auch gehört, die Dankbarkeit, dass er ja für uns bezahlt hat. Und wir erwarten ihn, dass er wieder zurückkommt. Und da wird etwas Wunderbares passieren. Und das ist das, was wir eigentlich als nächstes erwarten. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln. Wird es nicht so bleiben. Es wird etwas Mächtiges passieren. Und wird ihn, also unseren eben jetzt unvollkommenen Körper, wird er seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Wir werden also verwandelt werden. Wenn wir hier jetzt noch leben und er kommt, dann werden wir verwandelt werden. Gleich gemacht dem wunderbaren Auferstehungsleib. Und dann bekräftigt er hat die Macht dazu. Genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Ist also nicht nur einfach Wunschdenken, nein, er hat die Macht dazu. Jesus Christus ist mächtig. Und das ist so das wirklich nächste große Ding, auf das wir warten. Wir müssen nicht Angst haben vor einem Atomkrieg. Wir müssen nicht Angst haben vor einem Kollaps des ganzen Währungssystems. All das, der Herr hat das in seiner Hand. Rein theoretisch hätte das alles schon längst passieren können. Aber wir wissen, wenn der Herr seine Hand darüber hält, wird das alles noch zurückgehalten. Unsere Hoffnung, unser Blick, unsere Blickrichtung ist nicht hier auf diese Umstände, auf das Chaos hier drin, sondern dort, wo eben unser Bürgerrecht ist. Dort, wo jetzt Jesus als der erhöhte Herr sitzt, zu Rechten des Vaters, dorthin ist unser Blick gerichtet. Von dort erwarten wir, dass Jesus zurückkommt. Und da ist jetzt die Frage, was macht das eigentlich mit dir? Wie ist das ganz praktisch? Prägt das irgendwie dein Leben oder ist es irgendwie eine gewisse Gleichgültigkeit? da? Das kann jeder für sich mal überlegen, wie war das jetzt letzte Woche? Hatte ich einen Moment, wo ich Jesus im Gebet Danke sagte, dass er wiederkommt? Gab es da? Also mach jetzt keine Umfrage, keine Angst. Oder ist es etwas, das wirklich mich echt begleitet und immer wieder im Herzen froh macht und nicht mich bedrücken lässt von den Umständen, in denen wir leben? Und wir haben auch da gesehen, ohne eine Anweisung wird das wahrscheinlich ein sehr schwieriges Vorhaben, da die ursprünglichen Kran oder was immer wieder herzustellen. Nun, ohne die Anweisung, ohne die Offenbarung von Gott, wüssten wir über die Zukunft gar nichts. Und die Menschen, wir können ja eben in den Dimensionen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft denken. Und wir haben ein Interesse, was erwartet uns eigentlich? Ich glaube, irgendwo ist das ganz tief drin. Und das sieht man ja auch in der Welt, oder mit dem Horoskop und so weiter. Oder? Irgendwo man sucht, was erwartet einen? Was kommt auf einem zu? Aber wir haben das Wort Gottes. Gott hat uns offenbart, hat seine Gedanken offenbart. Er hat uns aufgezeigt, was uns erwartet. Wir tappen nicht im Dunkeln. Und das ist etwas Wunderbares. Da möchte ich heute Morgen euch ein bisschen mitnehmen. Einfach auch vielleicht dieses, vielleicht ein bisschen Eingeschlafene wieder aufwecken, sagen, hey, der Herr Jesus kommt. Wir müssen da nicht irgendwie Angst haben in dieser Welt. Klar gibt es manchmal eben Situationen, die einem Furcht einflößen. Aber dann dürfen wir dies wieder bringen und sagen, hey, ich darf weiterschauen. Manchmal muss ich immer schmunzeln, die Jünger damals, an dem Tag, wo Jesus ja vor ihren Augen weggehoben worden ist, da waren sie da und schauten nach oben. Ich dachte, und jetzt? Und auf einmal waren da zwei Engel, oder? Und sagten, hey, was blickt ihr da so nach oben, oder? Er kommt genauso wieder, wie ihr ihn gesehen habt. Aber in der Zwischenzeit gibt es noch einiges zu tun. Aber genau so wird er wiederkommen. Ich möchte euch an eine weitere Stelle mitnehmen, aus dem 1. Thessalonicher, den einen vielleicht sehr gut bekannt. Genau das, was wir jetzt vorhin gelesen haben, von diesem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, wo er uns umwandeln wird, hat Paulus den Thessalonichern, war übrigens einer der fast ersten Briefe, zuerst Galater, dann Thessalonicher Brief, sehr früher Brief, hat diesen Brief an die Gemeinde geschrieben, denen er ja nur etwa 3 Wochen dienen durfte und dann schon wieder weiter musste. Und bei denen er auch Angst hatte, oh, wie wird das jetzt weitergehen? Sie sind genau unter Druck. Sehr viel Verfolgung, gerade auch damals noch von den jüdischen Gemeinden. Und da gab er ihnen genau diese Instruktionen hier mit. Der Jesus Christus, eben der Herr, selbst wird vom Himmel herabkommen. Er wird kommen. Ein lauter Befehl wird ertönen, auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Und jetzt erhalten wir ein bisschen mehr Information. Es wird noch ein bisschen mehr uns dargelegt, was genau passiert. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Aha, es gibt etwas Neues noch. Also nicht nur, dass wir verwandelt werden, sondern, ach, das sind ja noch alle anderen, die ja vorher gestorben sind. Was ist denn mit denen? Das war genau ihre Sache bei den Korinthern, oder, die sich auch überlegt haben, ja, was ist denn jetzt mit denen? Und dann hat er ja das Kapitel 15 geschrieben, im 1. Korintherbrief. Das auch, dieses Thema ausgeführt. Er sagt, schaut, müsst nicht besorgt sein um die, die euch vorangegangen sind Und jetzt soll ich mit Christus warten, sie werden auch einen Leib erhalten. Sie werden auferstehen. Sie werden diesen Leib, diesen neuen Leib erhalten. Wir werden vom jetzigen Zustand, sofern wir das erleben, oder, werden wir verwandelt werden, sodass wir da miteinander sind. Wir alle werden den verherrlichten himmlischen Leib haben. Etwas Wunderbares. Also ich brauche dann sicher keine Brille mehr. Du wirst dann ganz sicher auch kein Problem mehr haben mit dem Bein, oder? Und so weiter, oder? Also alles wird wunderbar sein. Ich komme dann nachher nochmals zurück zu dieser Auferstehung, dass das ein Thema, das hier jetzt angesprochen wird. Und dann kommt eben das, was wir vorher schon gelesen haben. Danach werden wir, oder mit wir, ich meine, das war ja nicht so, dass er irgendwie so naiv irgendwie war, ja, Jesus kommt genau jetzt und wenn das nicht passiert, oh, dann habe ich einen Fehler gemacht, sondern dass wir umschließt einfach uns alle, immer im Bewusstsein, der Herr kann uns vorher abberufen, aber irgendwann wird der Moment kommen, wenn Jesus kommt und dann wird eben auch seine Gemeinde immer noch da sein. Durch all die Jahrhunderte und jetzt schon zwei Jahrtausende hinweg, die Gemeinde Jesu Christi wird bleiben, bis er kommt. Die kann nicht ausgerottet werden. Der Teufel hat das und versucht das immer wieder. Das sind immer die gleichen zwei Maschen, oder? Entweder wird unterdrückt, verfolgt, bis aufs Blut, oder es wird verführt. Wir haben so eine Phase der Verführung, ja, vor allem hier im Westen. Man versucht irgendwie alles zu unterhöhlen, oder? Und an anderen Orten eben starke Verfolgung. So oder so, er kann die Gemeinde nicht auslöschen. Sie wird da sein, deshalb das Wir. Da gehören wir alle dazu, die schon uns vorgegangen sind und die werden jetzt leben. Aber sagt die, die eben dann zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, werden dann mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben. Vielleicht kennt ihr die. Den Begriff Entrückung, oder? Entrückung, sicher schon gehört. Das ist eigentlich dieser Begriff. Und übrigens, der Begriff selber, auch vom Griechischen her, hat viel mit so einem Brautraub zu tun. Oder das gab es ja manchmal, gibt auch im Alten Testament so eine abstruse Brautraubgeschichte im Richterbuch gegen Schluss. Könnt ihr dann vielleicht, gebe ich als Hausaufgabe mit, oder ihr merkt, bin natürlich als Dozent immer wieder mal, könnt ihr da mal suchen, oder, wo das ist. Wir sind ja die Braut Christi. Oder Epheser 5 wird uns das ja dargelegt. Auch das Bild, oder, Mann, Frau. Wir sind die Braut Christi. Die Hochzeit wird dann mal noch sein. Und Jesus wird kommen und wird diese Braut so zack wegnehmen, oder? Das ist so das Bild, eben dieser Brautraub. Oder? Weil wir gehören ja eigentlich nicht hierher. Wir sind eigentlich in einem fremden Umfeld. Wir sind in der Wüste, bildlich gesprochen. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch Pilgrime unterwegs. Und so ist dieses Bild hier genau dieses Bild. Jesus wird kommen und uns wegnehmen. Zu ihm emporgehoben, dem Herrn entgegen, das heißt also in der Luft wird diese Begegnung sein, nicht hier auf der Erde. Und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Das ist das Wunderbare, das uns hier beschrieben wird. Nun kommt noch was zurück zu diesem Thema der Auferstehung. Ich weiß, einige werden sagen, jawohl, kenne ich, weiß ich, so. Andere werden vielleicht sagen, komisches Thema, will ich lieber nichts damit zu tun haben. Es gibt immer ganz unterschiedliche Ansichten. Ich möchte einfach darauf hinweisen, ein Thema, das immer wieder eben in der Bibel kommt und vom Alten Testament her eigentlich immer mehr offenbart wird. Sodass wir heute eben diese Information haben, wie sich das verhält mit der Auferstehung. Gerade an die Korinther, oder, hat er ja geschrieben, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Das ist das Erste, was er dort gesagt hat. Wir werden nicht alle sterben. Aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Also diese Entrückung, dieses Wegnehmen der Gläubigen, das war also etwas, das im Alten Testament und auch in den Evangelien noch nicht offenbart war. Oder ein Geheimnis ist nicht etwas Geheimnisvolles, das nur ganz wenige Leute da irgendwie erkennen können, sondern ein Geheimnis im Neuen Testament ist etwas, das vorher noch nicht offenbart war und jetzt ist es aber offenbart. Es ist kein Geheimnis mehr. Vorher war es eines. Und das ist eben genau dieser Moment, dass der Herr Jesus für die Seinigen kommt und sie wegholt. Und das ist etwas, was sicher ist. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden, einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Das ist also genau dasselbe, was wir hier haben, ist also die Parallelstelle in 1. Korinther 15, 51 bis 52. Es gibt dann viele Themen, die uns da erwarten. Für manche ist eben Prophetie so wie diese Schachtel hier. Oder? Sagen, oh, da komme ich nicht raus, das ist so kompliziert. Oder? So viele Sachen. Natürlich, es braucht ein bisschen Zeit, um sich damit zu beschäftigen. Aber ich kann euch garantieren, es gibt gewisse Sachen, die sind relativ klar und andere, ja, die müssen wir vielleicht auch stehen lassen. Wir können nicht. Erkenntnis ist nur stückweise. Aber alles soll dazu dienen, dass unsere Freude, unsere Vorfreude wächst. Ich denke gerade eben, weil ich gesagt habe, das war vielleicht mal ein Geschenk, oder so zu Weihnachten hin, die Vorfreude bei den Kindern, oder? Etwas, das ich immer wieder bestaune und sage, irgendwie, ja, man älter wird, oder man ist nicht mehr so, wir haben nicht mehr so, sage ich mal, diese Vorfreude auf ein Geschenk, das man vielleicht dann bekommt, oder? Aber bei den Kindern, oder, ist das doch ganz lebendig, oder? Die haben richtig Freude, oh ja, heute gibt es, wann haben wir die Geschenke, oder? Und diese Vorfreude auf das, was uns erwartet, die möchte der Jesus in dir haben. Weil uns erwartet Herrliches, Wunderbares. Es gibt viele Themen, die wir da hier anschauen könnten. Natürlich gibt es Themen, die könnten wir auch noch ein bisschen Sorge bereiten. Irgendwas steht mal auf einem Richterstuhl Christi. Kann ich aber beruhigen. Wenn ihr jetzt alles mit dem Herrn besprochen habt, wird das auch ein wunderbarer Moment sein. Da können wir jetzt nicht in Detail gehen. Eben die Hochzeit des Lammes, oder? Also auch wieder ein Fest, wunderbares Fest. Das wird auch sein. Ihr könnt in Offenbarung 19 nachlesen. Oder dann wirklich das Kommen des Herrn, indem er hier mit Macht und Herrlichkeit richtet und sein Reich aufrichtet. Dann das umstrittene tausendjährige Reich, oder? Da haben viele auch unterschiedliche Ansichten. Aber ich glaube, wo alle wieder einig sind, ist dann in Offenbarung 21, 22 die Ewigkeit, das neue Jerusalem, was uns erwartet. Alles Themen, ein paar wenige Themen, die könnt ihr dann irgendwann mal vertiefen. Ich möchte jetzt hier diese Auferstehungshoffnung ein bisschen genauer anschauen. Und zwar auch vom 1. Korinther 15 ausgehend, Vers 23, da sagt nämlich der Paulus, aber alles geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. An anderer Stelle schreibt er, unser Gott ist ein Gott der Ordnung, oder? Also auch da in der Auferstehung gibt es eine Ordnung, eine Reihenfolge. Im Alten Testament übrigens, gibt es ja schon die erste Offenbarung, dass es zwei Auferstehungen geben wird. Da könnte ich natürlich mal noch nachfragen, wo steht das? Weiß das jemand gerade? Wer hat das geoffenbart bekommen? Also derjenige, der ganz eng verbunden ist mit allen mit der Offenbarung, Daniel, Daniel Kapitel 12, könnt ihr das nachlesen. Also dort ist schon offenbart, es wird zwei Auferstehungen geben. Eine Auferstehung zum Leben für all diejenigen eben, die gerechtfertigt worden sind durch den Glauben. In allen Zeiten, von Anfang bis zum Schluss, war es so gewesen, ist es jetzt so, wird es so bleiben. Man kommt nur durch den Glauben, nur durch Gnade wird man vor Gott gerecht. Auf Basis von dem, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Da gibt es keinen anderen Weg. Aber alle diejenigen, die werden auferstehen. Das ist die erste Auferstehung. Und dann gibt es aber eine zweite Auferstehung. Eine Auferstehung zum Tod, zum Gericht. Das heißt also, die Menschen, die eben die Gnade abgelehnt haben, werden nicht einfach verschwinden. Sie werden einmal Rechenschaft ablegen müssen vor Gott. Das könnt ihr in Offenbarung 20 ab Vers 13 lesen. Jetzt aber diese erste Auferstehung hat auch nochmal seine Ordnung. Und zwar schreibt er hier, zuerst ist Christus auferstanden. Der Erstling. Und Jesus Christus, das war jetzt vor etwa nicht ganz 2000 Jahren, ist er auferstanden. Als Teil oder als erste Phase der ersten Auferstehung. Gleichzeitig eben auch für uns ein klarer Hinweis und eine klare, sage ich mal, Basis, auch wir werden auferstehen, weil er auferstanden ist. Und wie viel Mal hat man versucht, das ins Lächerliche zu ziehen und zu sagen, ja, das stimmt doch gar nicht, wie könnte er so etwas glauben? Aber wenn man wirklich die Quellen untersucht, und wenn ich richtig erinnere, Josh McDowell hatte sich damals hatte gedacht, ich will jetzt beweisen, dass das falsch ist. Und je mehr er untersucht hat und je mehr er zusammengetragen hat, aus den Evangelien, aus außerbiblischen Quellen, Talmud und so weiter, einfach Quellen, ist er zum Schluss gekommen, wenn es eine Geschichte gibt, die stimmt, dann ist es die Auferstehung Jesu Christi. Es konnte nie dementiert werden, sonst hätten die das nämlich gemacht. Und so stehen wir auf einem guten Boden. Unsere Auferstehung steht auf dem Boden der Auferstehung von Jesus Christi. Und wir folgen ja Jesus, der lebt. Alle anderen Religionen, der Religionsstifter oder was immer, die leben nicht mehr. Die haben auch keinen Anspruch darauf, dass die leben. Aber Jesus lebt. Und er wird wiederkommen. Und dann werden wir mit ihm zusammen sein. Und die, die vor uns gegangen sind, werden dann auferstehen. Das ist eben diese zweite Phase. Als nächstes schreibt er hier, werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Das ist das Erste, die zu ihm gehören. Die werden dann auferstehen. Und dann, sagt er, und dann, da geht man nicht mehr weiter ins Detail, und dann, wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Das ist dann schon das Ende. Das heißt also, bevor er alle Herrschaft übergibt, wird er eben dann noch diejenigen richten, die nicht sich haben retten lassen. Wir lesen dann noch von Auferstehungen in der Offenbarung, seht ihr hier 11 und Kapitel 20, ich möchte hier nicht ins Detail gehen und ich weiß, das ist natürlich manchmal ein bisschen umstritten. Meiner Ansicht sehe ich hier noch eine dritte Phase. Das hat aber damit zu tun, ob wir eben vor der großen Trübsal jetzt entrückt werden, in der Mitte oder nachher. Ich möchte das nicht jetzt ausführen, auch nicht für Argumente darlegen für das eine oder das andere. Ich glaube, das ist dann schlussendlich jetzt auch nicht gerade das Entscheidende, werden wir dann sehen oder wir das noch erleben. Entscheidend ist, er kommt wieder für uns. Das ist das ganz Entscheidende. Das heißt also, wir haben diese Hoffnung. Nun, die Frage ist vielleicht noch, was ist überhaupt Hoffnung? Was heißt denn dieses Wort? Es gibt ja das Umgangssprachliche. Also heute Morgen habe ich auch gehofft, dass der Bus rechtzeitig kommt, damit ich dann rechtzeitig hier bin. Nun, diese Hoffnung hatte eine bestimmte, sage ich mal, Wahrscheinlichkeit, oder? Dass das eintrifft. Nun, da ich den Bus da dort in Abtwil, St. Gallen kenne und auch die SBB kenne, oder der Zug oder die Schweizerische Südostbahn, oder wie sie heißt, oder weiß ich aus Erfahrung, das funktioniert relativ gut, oder? Also die Wahrscheinlichkeit dürfte über 90% sein, oder? Aber 100% war es nicht. Es hätte etwas passieren können. War auch schon mal so, dass der Bus einfach nicht kam oder zu spät kam. Einmal war er sogar vorher da. Da musste ich hinten nachschauen. 2 Minuten zu früh. Ja, hat es auch mal gegeben. Also es ist jetzt nicht ganz 100%, oder? Wenn ich jetzt aber sage, ich hoffe, dass nächste Woche der Krieg in der Ukraine fertig ist, wie ist da die Wahrscheinlichkeit? Sehr gering, oder? Aber ihr seht, wenn wir umgangssprachlich das Wort Hoffen nehmen, Hoffnung, dann verbindet sich das mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, die aufgrund von unserer Kenntnis und Erfahrung basiert. Und so schätzen wir dann die Hoffnung ein. Wenn wir jetzt aber in der Bibel von der Hoffnung reden, dann müssen wir sagen, aufgrund von dem, was wir wissen, eben diese Offenbarung, aber auch aufgrund von der Erfahrung. Jeder von uns, der Herrn Jesus Christus angenommen hat, als Herrn und Heiland, hat den Heiligen Geist erhalten, als Unterpfand für die Ewigkeit. Und das Erleben und das Erlebnis mit dem Heiligen Geist, der ja in uns mitzeugt, dass wir Kinder Gottes sind, das ist unsere Erfahrung, dass das, was hier im Wort Gottes steht, wahr ist. Wenn ich das Wort Gottes nehme und es umsetze in meinem Leben, merke ich, hey, das funktioniert. Das ist wahr, was hier drin ist. Da ich in vielen Bereichen diesen Wahrheitsgehalt erleben kann, kann ich davon ausgehen, dass das, was geschrieben ist über den Bereich, den ich noch nicht erleben kann, nämlich eben das Zukünftige, eben auch wahr ist. Und so seht ihr, geht die Wahrscheinlichkeit immer höher auf, oder? Richtung 100%. Also habe ich sage jetzt mal, 3 Pfeiler, Hauptpfeiler für diese 100%ige Sicherheit. Eben Jesus selber. Das Wort Gottes, das ja an und für sich schon ein Wunder ist, wenn man das nämlich genau anschaut, die Entstehung, die Bewahrung, den Inhalt und den Heiligen Geist in uns. 3-fache Sicherheit. Und das gibt uns eben die Gewissheit, nicht nur eine vage Hoffnung mit ja, vielleicht 80-90%, sondern die Gewissheit. Und deshalb ist es ja auch so in der Welt, eigentlich, wenn wir etwas eben 100%ig sicher sind, dann wissen wir es. Oder? Das ist nicht nur Hoffen, das ist ja genau das Problem mit der Wissenschaft. Oder? Sie sagen, ihr da mit dem Glauben und so, das ist Wissenschaft, Wissen. Dann sage ich, ja, wir wissen auch. Könnt ihr übrigens nachlesen. Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt und so weiter. Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott stammen und so weiter. Vers 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Ja, interessant, oder? Der Johannes hat nicht gesagt, wir hoffen. Nein, wir wissen. Das sind der Unterschied. Das ist die Hoffnung. Und wenn wir reden von Hoffen, dann ist es eben eine Hoffen mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Und das entspricht eben dem Wissen. Wir wissen es. Es ist wirklich etwas, das uns ganz klar vor Augen steht. Hebräer 11,1 sagt ja übrigens noch, weil Glaube und Hoffnung, das sind ja 2 Begriffe, die sind ganz nahe beieinander, oder? Und da sagt ja der Glaube, oder? Was ist denn der Glaube? Ist ein Rechnen oder eben ein vollständig überzeugt sein mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist die Definition, die uns der Hebräerbrief gibt. Nun, diese Hoffnung, ich habe einen Titel genommen, eben lebendig, lebendige Hoffnung. Den Römern schreibt er, der Gott der Hoffnung aber, noch interessant, oder? Der Gott der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also die Frage ist jetzt auch diese Hoffnung. Meine, vorher habe ich jetzt mehr den Verstand angesprochen. Das ist klar, ich meine, ich bin ein Verstandesmensch. Aber es darf nicht bei dem bleiben. Und es muss auch nicht bei dem bleiben. Es ist nicht einfach der Verstand, es ist einfach ein, etwas eben nur Wissen. Nein, es ist ein Erfahren und es ist etwas, das in unserem Leben eine Auswirkung hat, eine praktische Auswirkung. Und da spricht er jetzt von der Freude. Und wenn wir an Galater 5 denken, Vers 22, kennt ihr die Stelle? Die Frucht des Geistes aber ist, oder? Liebe, Freude, Friede. Da seht ihr, das sind eigentlich Früchte, die der Heilige Geist in uns gibt. Und Freude, wie sie hier beschrieben ist, wie sie die Bibel beschreibt, ist etwas ganz anderes als das, was die Menschen in einem Fest suchen. Oder mit Alkohol, oder ich weiß gar nicht was. Momentan irgendwie. Nein, diese Freude ist etwas, das von ganz tief innen kommt. Die Quelle ist Gott selber, ist der Heilige Geist. Es ist eine Freude, die nicht von den Umständen abhängig ist. So kann ich Freude haben, auch wenn rundherum alles zusammenfällt. Weil ich weiß und überzeugt bin und erlebe, Jesus ist da. Er ist mit dir. Er weiß auch, warum das passiert. Er lässt alles zu mit einem bestimmten Zweck. Er will dich formen, damit du für die Ewigkeit ein herrlicher Stern bist. Das ist das Ziel. Dass wir glänzen in der Ewigkeit. Oder die Zeit, die hier ist, hat einen Zweck. Wir werden für die Ewigkeit zubereitet. Und wenn wir das erkennen und wenn wir dem Heiligen Geist Raum lassen, dann wird diese Freude in uns auch Raum erhalten. Und dann werde ich eben morgen aufstehen, Herr, ich danke dir, du wirst wiederkommen, das ist doch etwas Wunderbares. Dann erfüllt das mein Herz. Und wenn ich danach irgendetwas programmieren muss oder meine Studenten zum fünften Mal erklären muss, wie etwas funktioniert, alles nicht so schlimm. Oder? Das hat alles, das, seht ihr, das kommt dann die richtige Dimension über, oder? Das, was sonst so riesig, riesiger Berg scheint, wird auf einmal ganz klein. Ich merke, es ist gar nicht so wichtig. Und dann dieser Friede. Auch das als Frucht des Geistes. Ein Frieden, das heißt ja eine innere Ruhe. Auch wenn alles rundherum hektisch ist und weiß ich nicht was, und ich den Eindruck habe, mein Leben sieht irgendwie eben so aus, oder die Zukunft sieht so aus, ich kann einfach ruhen. Aus dieser Ruhe, aus der Gemeinschaft mit Christus rauskommen und sagen, die Werke, die du für mich bereitet hast, gemäß Epheser 2, in denen will ich heute wandeln. Das, was du mir heute schenkst, den Raum, den du mir heute schenkst, will ich heute einnehmen. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich weiß, vielleicht ist das heute ein bisschen weniger, morgen ein bisschen mehr. Alles nicht so tragisch, das, was du schenkst. Das ist etwas Wunderbares. Einfach diese Ruhe zu haben. Oder die Zeit von heute ist von so viel Unruhe geprägt. Und wir haben das Privileg, einfach in der Ruhe im Ganzen stehen, wie ein ruhiger Pol da sein zu dürfen. Und ich kann euch sagen, das hat auch Auswirkungen am Ort, wo ihr arbeitet. Wenn ihr der ruhige Pol seid, rundherum alles hektisch und alle jammern und ich weiß es, oder wenn ich dann wieder höre, sage ich, ja, es ist einfach so. Oder dann wird wieder über den gesprochen und die Chefs und die weiß ich nicht was, oder? Nicht mitmachen, einfach das Positive sehen, die Ruhe ausstrahlen, euren Teil gut machen. Gutes Zeugnis sein, ermuntern, Frieden stiften. Das ist ganz wichtig. Und wenn ihr dann noch diese Freude habt, oder? Was ist mit dem los, oder? Tickt denn der nicht richtig, oder? Das ist etwas Wunderbares. Und das können wir nicht aus uns. Oder ich kann mir das nicht diktieren. Ich kann nicht am Morgen sagen, so, jetzt bitte Hans Udi, Freude haben, Frieden haben. Ja, das geht nicht, oder? Es ist eine Frucht. Es ist etwas, das gegeben wird. Aber ich muss dem Raum geben. Eben meine Blickrichtung ist wichtig. Und wenn ich das mache, dann wird das eben geschenkt werden. Und ja, mir ist bewusst eben diese Spannung, dieses Spannungsfeld. Oder wir erwarten Jesus, er kann jeden Moment kommen. Es gibt überhaupt nichts, was dazwischen steht. Er kann jetzt kommen, er kann aber auch noch, kann auch noch länger gehen. Natürlich gibt es immer solche Spezialisten, oder, die denken, sie sind geistliche Mathematiker und dann beginnen sie irgendetwas zu rechnen und sagen, aber dann kommt Jesus. Ist immer falsch, könnt ihr einfach mal davon ausgehen. Ist immer falsch. Weil Jesus hat gesagt, das wissen wir nicht. Punkt. Natürlich können wir die Zeichen der Zeit anschauen und sagen, es macht den Anschein, dass die Ankunft des Herrn nahe ist. Aber wir wollen da keine Zahlen nennen. Ich weiß, so in geistlichen jungen Sturm- und Drangjahren noch vor vielleicht 15, 20, aber auch, ja, mehr als 15 Jahre geht das nicht, oder? Da hat man das mal so als Spruch gesagt, oder? Würde ich heute nicht mehr sagen. Ich sage, was der Herr will, oder? Gehört auch dazu, oder? Aber die Zeit, die der Herr will. Ich möchte also in dieser Spannung leben, einerseits zu planen, zu arbeiten, wie wenn das alles noch länger gehen würde. Eben für junge Leute, oder Ausbildung angehen, oder jemand sagt, hey, ich möchte mich für einen geistlichen Dienst vorbereiten, da muss ich vielleicht 2 Jahre investieren. Jawohl, nehme das auf den Weg, ja, vielleicht kommt der Herr vorher, muss ich gar nichts mehr machen. Nein, wir gehen. Und wenn der Herr uns dann antrifft, oder auf diesem Weg, wo wir uns zubereiten, um ihm besser zu dienen, umso schöner, oder? Also wir wollen, wie der Luther das ja, glaube ich, gesagt hat, also auch wenn ich wüsste, dass morgen der Jesus kommt, pflanze ich heute noch einen Baum. Das sind die Sprüche von Luther, sehr markig immer. Und genau das möchte ich mitgeben, in diesem Spannungsfeld. Als Abschlussvers mit in die Woche möchte ich den Vers mitgeben, aus dem 1. Petrusbrief. Eben in diesem Bewusstsein, nehmt den mit. Vielleicht könnt ihr den mit ins Gebet nehmen, ins Morgengebet, diese Woche ganz bewusst. Weil es ist ja wie ein Gebet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns neu geboren. Denn er hat uns eine lebendige Hoffnung geschenkt, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Er ist die Hoffnung auf ein unvergängliches Erbe, das rein ist und nie seinen Wert verliert. Das hält Gott im Himmel